Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast.
Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum.
Macht euch bereit, denn wir starten
mit dem Kickoff.
Hallo, herzlich willkommen, liebe Würfelathleten, zurück zu einer neuen Folge von Hau weg das Leder. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Jan und bei mir der wunderbare Regelfuchs Mario. Hallo Mario.
Hoi, moin moin und hallo.
Oh, du bist richtig, richtig aufgeladen, merke ich schon, du hast Bock. Das ist gut, ich auch. Wir haben uns Ewigkeiten nicht mehr zusammensetzen können, um eine neue Folge aufzunehmen. Aber jetzt soll es uns vergönnt sein. Ist das nicht schön?
Es ist wunderbar. gerade wenn ich jetzt gerade so rausschaue aus meinem traurigen Kellerfenster. Es schneit, also so halb, es ist so dieser Schneeregen, da habe ich ja richtig gar keinen Bock drauf, gleich nachher noch da durchzustapfen, um zur Arbeit zu gehen. Aber ich freue mich, dein sonniges Gemüt da im Gegenzug zu sehen, deshalb freue ich mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass wir wieder Zeit gefunden haben und ich freue mich über unser Lieblingshobby, das Blood Bowl, zu reden. Den Blood Bowl, das Blood Bowl? Was ist da richtig? Ich bin kein Germanist.
Das ist eine hochinteressante Frage. Also das Spiel, das Blood Bowl-Spiel, der Blood Bowl.
Ich meine, der Blood Bowl Cup, ja, aber Schwierig. Also, ihr Germanisten da draußen, ihr könnt es uns ja vielleicht mal erzählen. Übrigens, das wurde mir die Tage angezeigt, der Rückblick, der Spotify-Rückblick von 2022 für unseren Podcast wurde mir angezeigt und ich war erstaunt. Wir gehören zu den Podcasts weltweit unter den 20%, die am meisten geteilt werden.
Das Quatsch.
Doch, wirklich.
Wie geht das denn?
Ja, unser Podcast wird halt entweder über WhatsApp, also hauptsächlich sogar über WhatsApp, über Facebook, über Direktlinks und andere Sachen verschickt. Und tatsächlich, also quasi von der prozentualen Anzahl her, wie oft er verschickt wird, das kommt ja nicht darauf an, wie oft er dann quasi angehört wird insgesamt, sondern quasi nur auf die prozentuale Anzahl davon, von Leuten, die nur über den Link dann daherkommen, sind wir unter den Top 20.
Das ist ja verrückt.
Das ist richtig verrückt.
Also liebe Community, vielen, vielen lieben Dank fürs fleißige WhatsApp-Teilen. Ihr seht, wir kriegen alles mit. Wir sehen das.
Ja, mega.
Ich liebe ja Statistiken.
Ja, ich schicke dir die Statistiken vielleicht später mal zu. Dann kannst du dich genauso freuen wie ich, weil ich war so richtig so, what? Wer hört uns in der Türkei?
Ja, das finde ich auch irritierend. Vielleicht ist da jemand im Herbst im Urlaub gewesen oder
ja,
so.
Ja, vielleicht. Tatsächlich war auch zum Beispiel die erste Folge nach unserer Sommerpause die Folge, die 219% mehr gehört wurde als der Rest unserer Folgen.
Ich sag dir, die Leute waren halt ausgehungert.
Ja, wir haben ja auch Ewigkeiten nichts gemacht.
Das war ja, die waren hungrig nach Blood Bowl-Content. Kann ich auch verstehen. Also, geht mir ja häufig auch so. Mario, was haben wir denn vorbereitet für heute?
Ja, ich habe mal hier eine kleine News-Section aufbereitet. Aufbereitet, sagt man das so?
Weiß
aufgearbeitet,
nicht.
Ich weiß es nicht.
Ist ja auch also, ich hätte vorbereitet gesagt.
Ja, aber ich will nicht immer nur das Gleiche sagen. Nein, ich habe eine kleine News-Section vorbereitet. Da ist ja wieder einiges passiert, worüber ich mich gerne mit dir unterhalten möchte. Und dann habe ich gehört, du hast uns ein kleines Spotlight mitgebracht.
Was
hast du
ja, ich habe gedacht, das ist ja nun auch echt schon eine Weile her und wir hinken so katastrophal eigentlich zurück. Das ist aber gar nicht schlimm, weil wir haben ja noch ein ganzes Blood Bowl-Leben Zeit, alle Teams aufzuarbeiten. Ich habe mich beschäftigt ein wenig mit Imperial Nobility, gerade weil es ein Team ist, das ich immer nur überlese, aber eigentlich mich da noch nie reingelesen habe. Die sind ja nun auch echt schon eine Weile auf dem Markt. Ein paar Jährchen haben sie mittlerweile ja auch schon auf dem Buckel, aber noch nie damit auseinandergesetzt und gedacht, ich guck mir das mal an, was können die eigentlich, was machen die, was ist so ein bisschen die Lore hinter diesem Team und das schauen wir uns an.
Ja, schön. Also ich hoffe, dass wir keine Goblins sind, weil du sagtest ja, wir haben ja noch ein ganzes Blood Bowl-Leben vor uns. Ein Goblin überlebt ja nicht ganz so lange in einer Blood Bowl-Season. Deshalb hoffe ich, dass wir eher so Richtung Orks oder Ogre sind, dass wir noch wirklich lange darüber reden können.
Das wäre mir auch lieb. Ich nehme an, dass wir ungefähr die Lebensspanne von Morg und Torg zusammenbekommen.
Okay, wer ist Morg und wer ist Torg? Nein, Spaß. Spaß beiseite. Okay, fange ich da mal an hier mit den News, damit wir uns hier nicht ganz so lange aufeinander halten. Aufeinander halten? Mhm.
Ich weiß nicht genau, was du sagen willst, aber ich lasse es so stehen.
Also ich halte uns nicht weiter auf. Ich habe in letzter Zeit einfach zu viel gemischtes Hack gehört und da kommen so komische Gedankenphrasen, warum auch immer.
Okay, alles klar.
Also, ich fange mal mit den Kleinigkeiten an. Ihr könnt mittlerweile schon seit Ewigkeiten das Amazon-Team kaufen. Das hat ja tatsächlich für viel Wirbel in der Community gesorgt. Ja, schönes Team, das hatten wir ja damals schon gesagt. Es ist zu kaufen. Auch die Würfel gibt es immer noch zu diesem Zeitpunkt. Heute ist der 3.12.2022. Genau, also wenn ihr da Bock drauf habt, holt es euch. Jan, hast du mal da so drüber geguckt, über die Skills und so weiter, was die alles so können?
Habe ich nicht ganz konkret. Ich habe nur ganz viel gehört. Weißt du, ich sperre immer nur meine Ohren auf in die Community und habe mitbekommen, dass es auf jeden Fall viel Rumoren gab, so sagt man das nicht, dass es sehr viel Unzufriedenheit gab hier und da, weil Stimmen laut wurden, dass das neue Amazon-Team ein wenig zu stark ist, dass es da ein paar Schlüsselspielerinnen gibt, die zu gut performen für das, was sie kosten. Kannst du das bestätigen?
Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal die Seite hier offen und ich finde persönlich für einen, also die Jaguar Warrior Blocker der Amazon, da kann man ja zwei Stück mitnehmen, kosten 110.000, Movement 6, Stärke 4, Agility 3+, Passing 5+, Rüstung 9+ und kommen mit Defense von Dodge daher. Das heißt, mit Blocken obendrauf kosten die, ich nehme an, das müsste bei denen auch primär sein und nicht sekundär, als Blocker kosten die ja 130.000. Und das für einen Stärke 4 Wardancer quasi, nur halt ohne Jump-Up. Das ist schon hart. Also, weiß nicht, ob das so geschmeidig ist. Ne? Also, vielleicht hätte da Rüstungswert 8+ auch gereicht.
Die 9+ fällt mir halt sofort auf, ne? Weil das war ja lange eine große Schwäche der Amazon-Teams, dass die schon immer sehr beweglich waren, was natürlich auch zur Lore dieses Teams passt, aber eben auch sehr, sehr zerbrechlich. Und jetzt mit einer 9+ Rüstung, das ist ja ziemlich stabil, auf jeden Fall, für so eine Spielerin.
Ja, ist auch die einzige. Also nur die Blocker haben 9+ Rüstung. Der Rest hat noch die 8+, wie früher auch. Deshalb, Ich weiß nicht. Also der Rest sieht eigentlich ziemlich stabil aus, also kann man nichts sagen, wirklich. Dieser neue Hit-and-Run-Skill ist ganz cool, dass du eben halt ein Movement noch weitergehen kannst nach dem Block, den du gemacht hast. Darfst halt nur in keiner Tackle-Zone stehen. Also du kannst alle Tackle-Zone ignorieren für diese einen Movement, aber du darfst halt nach deinem Hit-and-Run, also halt nach deiner Bewegung darfst du niemanden markieren und niemand darf dich markieren. Also quasi, du hast halt nur quasi in ein freies Feld, was von niemandem geblockt wird oder wo du dadurch auch niemanden blockst, reingehen. Ich finde den interessant, was Neues, ist immer cool. Mhm. Auch die Thrower sehen ziemlich stabil aus, also für 80.000 haben zwar nur Passing 3+, aber mit Dodge, On-the-Ball, Pass und Safe Pass, boah, da ist, der hat ja fast schon alles von den passenden Skills, was du brauchst.
Ja, da ist nicht mehr viel. Ja, Accurate, habe ich auch gedacht. Würde jetzt noch fehlen. Ansonsten On the Ball natürlich, meine persönliche Lieblingsfähigkeit geworden mittlerweile. Super stark. Hat der Movement 6 auch?
Ja, Movement 6.
Oder sie, sind ja alles Damen.
Ja. Die ja, Frauerin.
Zieht sich Movement 6 da durch das Team?
Nein. Die Blitzer haben Movement 7. Und das war's. Also nur die Blitzer haben Movement 7 und der Rest hat Movement 6.
Okay. Also typisch Menschen im Prinzip.
Genau.
Also bevor ich mich da irgendwie zu äußern kann, mit einem Standpunkt, den ich dann auch verteidigen könnte, müsste ich mich damit einmal auseinandersetzen. Das werde ich auch tun, sobald ich Zeit finde dafür, ehrlich gesagt.
Ja, klar.
Und dann können wir das sehr gerne nochmal in der Podcast-Folge auch besprechen, weil interessiert mich natürlich total, was ist da dran, auch mal zu schauen. Ich habe jetzt nur, ich weiß nicht, vielleicht 50% der aktuellen Turnierergebnisse im Blick gehabt. Da sind sie mir jetzt nicht wahnsinnig aufgefallen. Also, dass sie überragend viele Turniere gewinnen. was ja manchmal so ist bei anderen Systemen. Natürlich fällt mir hier ganz prominent Games Workshops Schlachtschiff Warhammer 40k ein, wo das ja sehr häufig doch vorkommt, dass die Fraktionen, die neue Kodizes bekommen, auf einmal auf den Turnieren rasend gut abschneiden und die Winrate auf einmal 30-40% höher ist, als es vorher gewesen ist. Ja. Das kann ich jetzt hier in meiner Wahrnehmung, und da dürfen mir gerne alle möglichen Leute widersprechen, nicht bestätigen, dass das neue Team jetzt überragend viel stärker wäre als andere auf Turnieren.
Ja, ich habe mich jetzt mit der Turnierszene gerade aktuell auch gar nicht auseinandergesetzt in den letzten 2 Monaten, weil einfach zu viel los war. Aber da können uns bestimmt die beiden Trolle weiterhelfen. Von 2 Trolle, 1 Meinung. Grüße gehen an euch beide raus. Wahrscheinlich haben die da einen größeren Überblick darüber, oder was heißt wahrscheinlich? Also sehr, 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 sehr wahrscheinlich haben die da einen besseren Überblick drüber. Ja. Mich hat es auch einfach nur so allgemein interessiert, ob du da schon so ein bisschen so, ob dir irgendwas faul aufgestoßen ist selber. Aber so viel mal zu den Amazonen. Dann, es gibt neue Regeln, und zwar der neue Almanach 2022, wie wir schon angekündigt hatten. Letztes Jahr, glaube ich, war das ja, als der 21er angekündigt war, dass es einen 22er auch geben wird, höchstwahrscheinlich. Und da ist er auch schon. Da sind zwar die Issues, was sind es, 14 und 15 wahrscheinlich, also Norse und Amazonen sind damit drin. Die neuen FAQs sind damit drin, was ganz schön ist. Es gibt die Updates für die Amazon und Norse Teams für Dungeon Ball sind damit dabei und ein paar alte und ich glaube auch neue Starspieler sind mit dabei. Und zwar 8 Stück. Puggy Bacon Breath, Cindy Pie Whistle, Dribble and Drull, Byrod Vomit Flash, Ripper Bolgrot, Nobler Blackward, Scrapper Sorehead und Witcher Grasp Double Drool. Die kommen jetzt hier auch wieder spielen oder kann man jetzt spielen? Ich weiß von 3 von denen, also Ripper, Byrod und Scrapper, die kenne ich noch. Die anderen sagen mir jetzt gerade nichts. Also Puggy Bacon Breath und Cindy Pie Whistle klingen für mich nach 2 neuen, Halflingen, also 2 neue Flinks mit am Start. Ich würde jetzt mal bei Pie Whistle irgendwie, denke ich da an einen Bombardier für die Halblinge vielleicht. Ansonsten sind wir sehr mal gespannt.
Ja, also von den Namen jetzt eine Funktion abzuleiten, finde ich immer gewagt. Aber mutiger Versuch auf jeden Fall. Genau, können wir nur abwarten und uns dann ansehen. Ich denke, sobald das Ding ein paar Händen ist, wird es dann, oder werden es dann auch die Starspieler ins Netz schaffen mit ihren Profilen, respektive ihren Fähigkeiten. Was hältst denn du da jetzt so grundsätzlich von, dass da jetzt schon wieder ein neuer Almanach kommt? Ich meine, wir hatten es ja letztes Jahr, wie gesagt, prophezeit, möchte ich fast sagen. Der ist jetzt ein bisschen günstiger als der letzte. 30 Euro wird er jetzt kosten, statt 45 wie der 21er. Ich finde es aber trotzdem, ehrlich gesagt, ganz schön krass, wenn ich mir vorstelle, okay, das North Team und das Amazon Team sind drin, in Ordnung, aber von den Starspielern, die neu sind, da kenne ich ja ein paar von schon durch die Spike Issues, also letztendlich relativ wenig wirklich neue Informationen und dafür so ein 30 Euro Buch ist immer müßig eigentlich, weiß ich, darüber zu diskutieren, weil wir alle wissen, dass es kein günstiges Hobby ist, aber ich finde es irgendwie sehr viel Geld für so ein Buch, in dem verhältnismäßig wenig neuer Input drin ist.
Ja, ich frage mich ja halt wirklich, wie viel von dem alten Input ist da auch noch mit drin? Also, ne, wenn der jetzt einfach der 21er Almanach mit drin wäre und quasi einfach noch die extra Sachen von den 22er obendrauf, dass du halt nur dieses eine Buch hast und da ist dann einfach alles drin, was du wirklich brauchst. Dann fände ich es voll okay. Aber da du, so wie ich es jetzt hier rauslese, eher den 21er kaufen musst und den 22er und dann insgesamt, was sind es dann, 80, 90 Euro für die beiden Bücher ausgeben musst, was du ja an sich nicht brauchst, ne? Also die ganzen Informationen kannst du dir auch aus dem Netz ziehen. Gerade so mit den FAQs, wo ja die ganzen Regel-Updates in den Almanachs jetzt mit drin stehen, dass es einfach korrekt in den Büchern mit drin steht. Zum Beispiel, ich meine, es ist halt viel Fluff, der halt in den Issues 13, also in den Spike-Issues allgemein mit drin ist. Der ist da halt auch mit reingebaut, ne? Das ist ja nichts Neues. Also wenn man die ganzen Spike-Magazine hat, hat man das alles Zeug ja auch mit am Start. Klar, wenn man die einzelnen Spike-Magazine kauft, ist es teurer, als wenn man das einzelne Buch jetzt kauft. Aber ja, wenn es dir wirklich um den Fluff darum geht, finde ich persönlich, sind auch die Spike-Magazine schöner, dann kauf dir lieber die. Die sind zwar wie so kleine Comic-Hefte dann eher in der Region, das ist halt kein Hardcover-Buch, aber ich finde, die sehen dann schöner aus als diese einzelne eine Almanach. Ja, ich weiß nicht. Ich kaufe mir nicht, weil, wie du eben schon gesagt hast, die neuen und alten Starspieler, die jetzt halt quasi dann neue Updates bekommen haben, die finden wir definitiv dann irgendwann im Internet. Also ich gebe dem noch eine Woche, bis das dann online ist und wir das sehen können. Ich sehe da keinen Grund drin, warum ich das kaufen sollte, muss, weil eben die FAQs gibt es umsonst auf der Warhammer Community zu finden. Klar, halt nicht auf Deutsch, aber den Almanach gibt es auch nur auf Englisch. Da hätte ich es jetzt noch irgendwie verstanden, dass man das vielleicht für die deutsche Version dann noch mal eine Übersetzung dafür hat vielleicht, dass der deutsche Markt da auch noch was hat, weil es gibt halt auch einfach Spieler, die kein gutes Englisch können. Und dann trippt man natürlich extra über irgendwelche Regelfragen, wenn man einfach das Verständnis dafür nicht so ganz hat. Aber so, ich weiß nicht. Also ich sehe da keinen großen Gewinn für mich selber. Was sagst du, Jan?
Ich kann mir auch nur vorstellen, dass das im Prinzip was für Leute ist, die so ein "Ich möchte alles haben, was mit Blood Bowl zu tun hat" Sinn haben. Dass die sich sagen, komm, was soll's, die 30 Euro extra jucken mich jetzt nicht, ich hätte den gerne im Regal, weil es ist halt ein Hardcover-Buch, ich habe den 21er, ich stelle den 22er dazu, ich möchte alles ganz offiziell hier stehen haben und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, das sollen die Leute bitteschön machen, jeder wie er möchte, aber für mich lohnt sich's auch nicht, ich würde ihn mir auch nicht kaufen, speziell weil die Teams, die ich aktuell besitze, davon kaum beeinträchtigt werden, also für die würde allerhöchstens noch die extra Starspieler zählen, aber wie wir ja schon festgestellt haben, die Informationen kriegt man dann auch echt woanders her, die FAQs gucke ich mir auf der offiziellen Seite von Games Workshop an, die brauche ich nicht in gedruckter Form und fertig, also da muss ich eigentlich dann dieses 30 Euro Buch nicht haben, ehrlich gesagt.
Ja. Gut eben, das war's vom Almanach, jetzt habe ich noch eine coole Neuigkeit und zwar Dungeon Bowl hat ein Add-on quasi sozusagen dazu bekommen und zwar Deathmatch. Darin sind quasi neue Tiles mit dabei. Also quasi du kannst dieses extra, glaube ich, nur benutzen, wenn du auch das originale Dungeon Bowl Set hast, weil die Tiles dafür sind, glaube ich, zu wenige, dass du wirklich ein Spiel damit machen kannst. Deshalb ist es quasi wirklich nur wie so eine Art DLC. Darin sind auch zwei Teams mit drin, und zwar einmal das College of Life und das College of Death, wieder so einen schönen Kontrast zu haben. Im College of Life haben wir, glaube ich, einen Spruen Waldelfen und einen Spruen Halblinge. Und im College of Death, so wie ich das sehe, ist es ein Spruen Necromantic Horror und ein Spruen Untotenteam.
Shambling ja. Undead, meinst du?
Genau, oder? Shambling Undead.
Ja.
So wie ich das jetzt hier gerade sehe. Da ist eine Mumie dabei, ein White, ein Flash Golem, ein Blitzer von den Shambling Undead und sonst nur Zombies. Ja, das sieht mir danach aus, dass es quasi ein Spruen Shambling Undead und ein Spruen Necromantic Horror ist. Da macht sie's Games Workshop einfach. Aber ist eigentlich eine coole Idee, ne, dass man Dungeon Bowl auf diese Art und Weise jetzt quasi immer mehr pushen kann, dass wir ja wahrscheinlich so einmal im Jahr jetzt so quasi ein Add-on dazu bekommen mit neuen Tiles, mit neuen Regeln dazu, extra für diese Tiles und quasi immer zwei kleinen Teams mit dazu. Kann ich mir gut vorstellen, dass es jetzt die weiteren Jahre so immer einmal pro Jahr so ein Add-on mit dazu oben drauf kommt. Finde ich eigentlich ganz cool, die Idee, so, ne, dass es nicht jetzt so ist, wir bringen das einmal raus und dann kommt es in Vergessenheit und wir kümmern uns da nicht mehr drum, sondern dass da wirklich noch ein Team mit hinten dran steckt und sich da was Neues ausdenkt, finde ich ganz nett.
Ja, finde ich auch schön. Vor allem, das ist ja dann immer so ein Hinweis auch, hey, wir kennen unser System und wir pflegen das, wir bringen da weiter was raus. Das natürlich fühlt sich gut an. Da fühlt man sich irgendwie als Konsument gewertschätzt. Ja. Weiß nicht, ob man das so stehen lassen kann, aber ich fühle mich als Konsument da gewertschätzt. Und Dungeon Bowl steht ja auch immer noch super weit oben auf meiner Liste. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft. Es ist beinahe traurig, dass ich einfach keine Zeit dafür finde, weil es existiert ja hier in unserer Spielerunde, in unserer Community eine Version davon. Aber wir haben es echt nicht gebacken gekriegt, das auszuprobieren, obwohl ich so Bock habe. Jedes Mal, wenn ich mich damit wieder beschäftige, das irgendwo sehe, denke ich, das ist so ein geiles System. Die 2-3 Spielberichte, die gibt's auf YouTube, sowohl in Englisch als auch in deutschsprachig, gibt's sogar welche mittlerweile. So geil, ich find's jetzt mal so witzig und dann würde ich's wahnsinnig gern spielen, aber komm einfach nicht zu. Kommt ganz oben auf meine Liste, vielleicht schaffe ich's ja noch vor Weihnachten. Das wäre cool.
Wir drücken dir die Daumen, Jan, wir drücken dir die Daumen.
Dankeschön, es ist sehr süß von dir.
Ja, und da habe ich noch eine Kleinigkeit hier, und zwar die neuen FAQs sind ja jetzt am 30. November rausgekommen. Und ich habe mir da so 5 Sachen rausgeschrieben, die mir aufgefallen sind, die ich gerne mit dir noch ganz kurz besprechen will. Und zwar, ich finde es ganz gut, dass es noch geregelt ist für die Teams, die das Sonderwort oder das Keyword haben, Low-Cost-Linemen. Das sind ja Snootlinge zum Beispiel.
Ja.
Dass, wenn du einen Journeyman dazu holen musst, weil du nicht mehr genügend Spieler hast, dass der auch nicht zum Team-Value dazugehört. Wie es ja zum Beispiel bei anderen Teams ja ist, ne? Wenn du einen Journeyman dazu holen musst, dann wird dir dein Team-Value erhoben. Das ist bei den Teams eben nicht der Fall. Das heißt, auch da bleibt der Team-Value unten. Das finde ich ganz gut, dass es geklärt ist. Dann finde ich ganz gut, dass es geklärt ist, dass wenn ein Spieler den Platz verwiesen wird, jetzt zum Beispiel wegen einem Foul oder halt eben wegen einer versteckten Waffe, dass du erst Archie the Call benutzen musst und dann die Bribe und nicht erst quasi, ich benutze die Bribe und dann nochmal Archie the Call, dass es einfach geklärt ist. Genau. Dass es da jetzt einfach auch keine Widersprüchlichkeiten mehr gibt. Dann jetzt ist geklärt mit Animosity, also wenn du Animosity hast, ist ja wenn eine Ballübergabe oder ein Pass, dass du das nicht wie zum Beispiel bei abstoßendes Aussehen vom Nörgelteam zum Beispiel sofort machst bei der Aktivierung. Wenn du zum Beispiel sagst, so, ich mache einen Blitz, dann musst du ja erst abstoßendes Aussehen würfeln und wenn das triggert, dann darfst du dich ja nicht mehr bewegen. Bei Animosity ist es jetzt so, also so ist es hier jetzt geschrieben, dass erst bei der Ballübergabe oder bei dem Pass, weil du kannst dich ja auch erst bewegen und dann den Pass werfen, dass es erst zu diesem Zeitpunkt dann gewürfelt wird. Weil ansonsten hättest du jetzt zum Beispiel bei Animosity ja auch gewürfelt, okay, er kann das gar nicht, er kann den Ball nicht übergeben, dann laufe ich jetzt einfach noch weg. Jetzt ist es ja dann in dem Fall so, du läufst zu dem Typi hin, sagst Ballübergabe an, Animosity triggert, du darfst es mehr machen, weil du hast ja trotzdem die Ballübergabe ja eigentlich gemacht.
Genau,
ja. Das ist jetzt auch geklärt. Dann, was ich sehr interessant fand, weil darauf wäre ich gar nie gekommen, dass du keinen Team-Reroll benutzen kannst, um einen Loner zu rerollen. Wenn du also quasi, wenn du jetzt ansagst, so, ne, ich würde gerne das hier rerollen, okay, Loner, muss ich drauf würfeln, darfst du das nicht mit einem Team-Reroll rerollen.
Ah ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Ja, weil da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass das nicht geht. Aber geht nicht. Ich glaube, mit der Pro kannst du das definitiv rerollen, weil es ja kein Team-Reroll ist. Aber mit dem Team-Reroll darfst du den Loner nicht rerollen.
Alles klar.
Das finde ich sehr gut zu wissen. Weil ich glaube, ich habe den Loner bestimmt schon mal mit einem Team-Reroll rerollt. Aber da wäre ich auch nie drauf gekommen. Dann, wenn du eine Bombe wirfst und du fumblest, ist das kein Turnover tatsächlich. Das ist keiner. Und was ich super schwierig finde, das finde ich nicht gut, Greg und Crumbleberry und die Swift Twins, die haben ja diese Fähigkeit, dass ihr Loner 4+ auf eine 2+ runtergeht, wenn der andere nicht mehr auf dem Feld ist. Also ob jetzt über K.O. oder Injury. Wenn die aber zurückkommen, also zum Beispiel die K.O. hat sich wieder gelöst und er ist wieder auf dem Feld im nächsten Drive, bleibt der 2+ bestehen. Der geht nicht wieder hoch auf die 4+. Das verstehe ich nicht. Weil das ist ja quasi die, ne? Greg bekommt da halt eben den 2+, weil Crumbleberry nicht mehr da ist. Aber er ist ja wieder zurück. Warum kommt er dann nicht mehr zurück auf die 4+? Weil es ist ja genau das gleiche wie vorher. Da könntest du ja quasi absichtlich Crumbleberry irgendwie in eine K.O. reinlaufen lassen oder halt versuchen, dass er halt K.O. geht, um ihn dann irgendwie mit deinem Budweiser-Keks zurückzuholen auf die 2+. Wo ich mir denke so, ich meine, klar, es ist nur ein Loner, aber es ist trotzdem, ich verstehe es nicht.
Das naja, macht kann aber schon, Sinn. Kann aber schon relevant sein, finde ich. Also, ja, interessante Frage. Vor allem, wie ist denn das? Also angenommen, wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel. Crumbleberry fliegt raus. Das ist ja wesentlich wahrscheinlicher als Greg. Ja. Und Greg Sloaner geht auf 4+. Auf 2+, natürlich. Ja. Und jetzt kommt Crumbleberry zurück. Und Crumbleberry hat ja auch einen Loaner 4+. Mhm. Ist der dann auch 2+? Oder ist der dann 4+?
Nee, der bleibt dann bei der
4+. Der bleibt gleich. Okay. Ja, okay.
Aber das theoretisch heißt, zum Beispiel mit den Swift Twins. Kannst du erst den einen irgendwie versuchen rausgeholt zu kriegen oder den anderen. Aber na klar, du musst halt irgendwie mit Apothekern arbeiten oder halt mit den K.O.s, dass die halt auch auf jeden Fall wieder zurückkommen. Es ist schon eine risky Sache, aber theoretisch, gerade mit den Swift Twins, könntest du es hinkriegen, dass beide den Loner 2+ haben, aber beide auf dem Feld stehen. Mhm. Finde ich persönlich nicht gut. Also, das verstehe ich nicht. Also, wer sich da was gedacht hat, verstehe ich wirklich nicht. Aber, ja, so ist
kann es ich jetzt. Kann ich jetzt aus dem Stegreif leider auch gar nicht nachvollziehen und dir keine Erklärung anbieten. Ich könnte mir eine Fluff-Erklärung überlegen, aber eine spielerische Rechtfertigung nicht. Ich fände es auch logischer, also einfach, ja, logischer, so wie du es gesagt hast, der geht auf 2+, aber wenn der Kollege wiederkommt, ist er wieder bei 4+. Ja.
Bananarama, wir sind hier keine Boys, die Aktien da drin haben. Wir können es ja nur rauslesen.
Ja.
Genau, und das Letzte, was ich jetzt noch habe, ist, das bezieht sich auf gefroate Teammates, also quasi, wenn du einen Fling oder einen Goblin oder whatever schmeißt. Weil da gab es ja mal diese Kleinigkeit, dass es eben ein Turnover ist, wenn du auf die Schnauze fällst, ist es jetzt nicht mehr. Also quasi, es ist hier nochmal klar hingeschrieben, also quasi, wenn du einen Fling zum Beispiel schmeißt und er scattert und kommt dann eben auf einem Gegner auf, der geht automatisch down. Und dann gibt es einen Rüstungs- und eventuellen Injury-Wurf für den. Dann bounced der Fling und ist dann freies Feld, dann geht er da zu Boden und es ist kein Turnover. Außer du schmeißt es auf deinen eigenen. Also halt, ja klar, außer du hast den Ball in der Hand oder du triffst einen deiner eigenen Spieler. Dann natürlich auch. Aber ich meine, da hatten wir uns ja mit dem guten Floppy, du bist hier wieder gegrüßt, unterhalten, dass er das ja richtig schlecht findet, dass ja dadurch Throw-Teamen wieder kaputt gemacht wird, wenn es immer ein Turnover ist, wenn du mit deinem Viech auf die Schnauze fällst, was ja gerade bei solchen Aktionen ja dann noch öfter mal der Fall ist.
Genau.
Genau.
Ja, schön. Das ist doch gut, dass das jetzt geklärt ist.
Ja, das finde ich auch super. Ich kann mit dieser Regelung definitiv leben. Ich bin ja auch eher ein Freund von Mitspielern werfen.
Ja, das stimmt.
Ja, auch wenn es bisher noch nie funktioniert hat. Aber
was?
Ich mach's
noch nie funktioniert.
Also, ich glaube, ich habe bisher 3 Goblins gefressen. Ich habe 2 Goblins getötet, weil sie auf irgendwelche Oger drauf geplatzt sind und dann wirklich geplatzt sind. Und da war das noch so, dass erst der Armor Roll gemacht wird und wenn die Armor bricht, dann geht er zu Boden. Das heißt, es hat mir nicht mal was gebracht.
Schade.
Ja.
Aber es ist eine schöne Erinnerung.
Ja, das ist immer schön. Also meine Goblins, ich halte sie in allen Ehren.
Sehr gut. Freue ich mich.
Ja.
Nice.
Guti, Jan, jetzt habe ich dich aber lange genug hinausgezögert. Hau mal raus, was hast du uns denn zu den Imperial Nobility zu sagen?
Imperial Nobility. Das große rote Tuch meiner Blood Bowl-Erfahrung. Der blinde Fleck, möchte ich es fast nennen. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Mir kam die natürlich rudimentär bekannt vor. Ich besitze ja witzigerweise auch ein Imperial Nobility Team. Das ich allerdings benutze, um extra Bodies für mein Standard-Human-Team zu erstellen. Da ersetze ich ja Stück für Stück die Games Workshop-Blitzer des Standard-Human-Teams durch Spieler der Imperial Nobility, weil die ein bisschen expressionistischer aussehen. Und ich finde, das haben die als Blitzer verdient. Und sobald es mal komplett fertig bemalt ist, kann ich ja auch das Imperial Nobility-Team spielen. Und durch mein Studium des Imperial Nobility-Teams habe ich auch richtig Lust bekommen da drauf, denn die finde ich sehr unkonventionell.
Ja, ich mag die auch. Ich habe mir auch dieses Husaren-Team von Panga Games gekauft, weil ich die so geil fand. Also ich hab aber auch Bock drauf auf die Boys, allein vor allem für die Blitzer, die ich einfach mega geil finde. Die habe ich ja quasi damals in unserem Blood Bowl Draft, im Barbecue Bowl, zum ersten Mal so wirklich auf dem Schirm gehabt, weil der einfach... Ich fand den so krass gut für die Kosten, aber da wirst du uns jetzt gleich noch mehr erzählen.
Genau, der Blitzer ist auf jeden Fall ein richtig krasser Kollege, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal kurz zur Lore des Teams, das finde ich ja sehr charmant. Hier steht im Standardregelwerk natürlich, ja, es ist vollkommen natürlich, dass Blood Bowl Teams in der Regel einen Owner haben und so weiter, der aber selber gar nicht so viel mit Blood Bowl zu tun hat. Dem gehört halt das Team. Aber das war's dann auch. Und die Imperial Nobilities, das sind im Prinzip Adlige mit zu viel Kohle und zu viel Zeit, die selber unbedingt spielen wollen. So habe ich das jetzt ein bisschen verstanden. Und die sich dann also ein Team um sich herum zusammenkaufen, das sie schützen soll währenddessen, weil sie selber so Bock haben, sich die Nase einschlagen zu lassen auf dem Blood Bowl Feld.
Also quasi haben sie irgendwelche Bauern, die sie als Linemen vorne dran stehen und die in den großen Rüstungen, das sind dann sie?
Ja, so ungefähr ist eigentlich der Plot, genau. Und zwar ist es, ich glaube, so habe ich es jetzt verstanden, also so übersetze ich das für mich, möglicherweise ist das anders gemeint, aber so übersetze ich es für mich, dass eben die Noble Blitzers im Prinzip die Adligen sind und alle anderen sind die Hanseln, die dafür sorgen, dass sie nicht draufgehen. Das ergibt durchaus Sinn, auch mit den vier Bodyguards, die haben halt ihre Leibwache auf dem Feld. Die haben die halt in Rüstung gesteckt, damit die nicht draufgehen und den Rest haben sie aufgestockt mit den Imperial Retainer Linemen, weil ich habe nämlich Retainer mal googeln müssen, weil ich da nicht so richtig was mit anfangen konnte und das heißt unter anderem sowas wie Verpflichteter oder Leibeigener.
Das macht da dir dann auch, also her. Macht dir dann auch Sinn, quasi, wenn du dir die Figuren von Games Workshop anguckst. Die Linemen, die sehen ja wirklich aus wie so Bauern, die haben ja nicht wirklich Rüstung an, aber genau. Die Noble Blitzer, die ja wirklich vollgestopft sind mit den besten Rüstungsplatten.
Genau. Also das wird übersetzt mit Inanspruchnahme, Verpflichtung und solchen Dingen, aber eben auch Gefolgsmann. Also nehme ich an, dass das so angeheuerte Idioten sind, ganz im Prinzip, die dafür sorgen, dass die Adligen auf dem Feld eine gute Figur machen. Was ich ja grundsätzlich als Lore schon mal großartig finde. So, wenn man sich sowas überlegt, weil ich mache das ja sehr gerne, mir bei meinen Teams zu überlegen, auch so, wer heißt da wie und so weiter, wie haben die sich zusammengefunden, ich übertreibe es jetzt nicht, ist jetzt keine Rollenspielrunde, aber so ein bisschen, die haben schon Namen bei mir. Und dann zu wissen, so das sind jetzt die zwei Adligen, denen gehört das Team und alle anderen sind hier Hanseln. Das finde ich immer ganz schön. Gehen wir doch einfach mal die Liste durch, auf welche Spieler wir hier Zugriff haben. Auch natürlich nochmal an die ganz, ganz Neuen. Vielleicht gibt's da immer mal wieder welche. Wir erhalten ja immer mal wieder Nachrichten von HörerInnen und Hörern, die sagen, voll geil, dass es euren Podcast gibt. Ich bin ganz neu und hilft mir voll. Deswegen für euch. Alle anderen können jetzt 5 Minuten weghören oder sich einen Kaffee holen, weil die kennen die bestimmt schon. Wir fangen an mit der obersten Position. Das ist eben besagter Imperial Retainer Lineman, also der leibeigene imperiale Linienmensch.
Linienmensch.
Linienmann, wenn du es so übersetzen willst. Wenngleich, ich finde, dass einige der Miniaturen von GW sehr weiblich aussehen.
Ja, das tun sie.
Ist mir mal aufgefallen. Also, ich habe zwischendurch gedacht, das könnten auch Frauen sein.
Ja, also da gibt es ja gerade diese eine Figur. Ich glaube, das ist einer von den Bodyguards oder so. Ich weiß es aber nicht mehr. Die sieht ja wirklich sehr weiblich aus, die mit diesen, ich glaube, die ist rot angemalt im GW-Team, die so Zöpfchen hat, so ein bisschen wie ja. So eine Pippi Langstrumpf in Hardcore.
Genau, die ist hier im Buch abgebildet, ist aber kein Bodyguard, das ist tatsächlich so ein Lineman.
Ist ein Lineman,
also,
okay.
Das ist so ein ganz schmales Figürchen, also die sieht auf jeden Fall deutlich schmaler aus als die ganzen anderen Kollegen. Von daher habe ich das einfach mal weiblich gelesen. Ist auch vollkommen egal, kann ja jeder sehen, wie er will. Jo. Jetzt aber mal zu harten Fakten und Zahlen. Kosten tun die Kollegen 45.000. 12 Stück darfst du davon übrigens maximal mitnehmen. Das ist halt dein Standard-Lineman-Spieler. Mit Bewegung 6, Stärke 3, Geschick 4+, Wurfgeschick 4+, und Rüstwert 8+. So, Rüstwert 8 ist jetzt nicht so mega pralle, aber okay. Aber ich finde die ansonsten ja erstmal ganz solide. Bewegung 6, Stärke 3 ist okay. Geschick 4+ ist, ja, mehr schlechter als der Human Lineman. Der hat Geschick 3+. Aber sie kommen mit Abwehren. Schon Standard. Was ja richtig, richtig cool ist. Also erstmal bin ich ja sowieso Fan von Miniaturen, von Spielern, SpielerInnen, wie auch immer, die mit Fähigkeiten kommen. Für 45.000. muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, kommen die mit Abwehren. Abwehren bewirkt, dass wenn der Spieler aus welchem Grund auch immer zurückgedrängt wird, darf der Gegner nicht nachrücken. Es sei denn, du wirst infolge einer Rückdrängkette zurückgedrängt. Dann hat es keinen Effekt. Aber wenn du gepusht wirst beispielsweise, dann darf der Gegner ganz normal bestimmen, in welches Feld du gepusht wirst. Aber er darf nicht nachrücken. Das heißt, du nimmst ihm fortwährend ein Feld Bewegung weg. Die ganze Zeit. Was ganz schön geil ist. Zugriff haben sie primär auf allgemein und sekundär auf Geschick und Stärke. Soweit so normal. Ich würde... Nee, gehen wir doch gleich aufs Gelungen ein, oder? Finde ich eigentlich gut.
Ja.
Bei denen, ne, aufgrund ihrem Zugriff auf primär, ist natürlich langweilig, aber irgendwie gar nicht bescheuert. Blocken, gar nicht schlecht. Kann man machen. Ich finde bei denen aber auch ein paar andere Sachen ganz cool. Kick finde ich nicht schlecht, mag ich. Wrestling finde ich bei denen gut, weil falls der zu Boden geht, ne, mit Rüstwert 8+, hast du hier mit Wrestling eben die Möglichkeit, den Gegner mit runterzubringen. Jetzt kann man die fragen, so, weil sie haben sowohl Zugriff auf Blocken als auch auf Wrestling, also kann man auch direkt Blocken nehmen, wenn man das unbedingt möchte. Profi finde ich nicht schlecht. Allgemein ist das eine Position, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, primär zu würfeln. Weil die mit relativ viel von dem, was sie hier kriegen können, echt was anfangen können. Es gibt da ganz, ganz wenig Dinge, die jetzt eher nutzlos sind. Und selbst wenn du sowas würfelst, kannst du den immer noch entlassen. Für 45.000 dann halt einen neuen kaufen, hast halt Pech gehabt. Die Chance aber für einen sehr geringen Anstieg des Team-Values, hier nochmal einen Benefit rauszuziehen, ist nicht schlecht. Stat-Verbesserung finde ich für die nicht sinnvoll, weil das ist halt dein Billo-Spieler, der hält dein Team zusammen, der füllt auch auf 11 Spieler und gut ist. Ideen, Gedanken dazu?
Ja, also ich würde es genau wie du halten, hauptsächlich auf allgemein einfach würfeln zu lassen, weil mit Rüstung 8+ ist die Wahrscheinlichkeit ja doch recht hoch, dass sie mal einfach kaputt gehen. Deshalb, warum unnötig den Team-Value nach oben schrauben, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich finde natürlich für die, wie du auch sagst, Kicken ist super, Brutal wäre super, Blocken wäre super. Gut, jetzt Ballgefühl und Ballendreißen kann auch ganz gut sein, ne?
Ja, habe ich bei mir auf anderen Spielern als Idee, aber fände ich hier mit Geschick 4+, ich sehe halt immer nicht, dass sie den Ball dann auch noch aufnehmen und so. Also zumal sie mir halt so squishy sind mit eben Movement 6 und Rüstwert 8+, wäre das für mich kein prädestinierter Ballträger. Nur wenn es halt nicht anders geht. Manchmal ist das Spiel ja auch dasjenige, das dir vorgibt, wer dein Ballträger ist und nicht dein Schlachtplan.
So. Ja, also ich wollte quasi damit nur unterstreichen, dass ich da würfeln würde, weil ihm, ich glaube, alles helfen kann oder dein Team stärken kann, außer rasend, weil ich rasend auf den jetzt nicht unbedingt sehe. Ich glaube, das ist eher kontraproduktiv. Aber ja. Ich bin ja mal der Überlegung, für eine Season mal komplett nur alles auszuwürfeln, um dann darauf hinzugehen, was die Stärken wirklich von meinen Spielern sind. Weil vielleicht sind die einfach von Haus aus irgendwie so gemacht. Und wir als Trainer bestimmen das ja immer für die, aber vielleicht wollen die das ja gar nicht.
Du meinst, vielleicht wollen die eine Initiative,
ja,
für vielleicht ihre eigene sportliche Entwicklung. Ja, das ist natürlich absolut möglich. Das ist absolut möglich. Aber mehr würde ich mit dem tatsächlich nicht machen. Es ist eben der Standardspieler. Ich finde ihn für 45.000 finde ich ihn ziemlich gut. Er bringt die Abwehrfähigkeit mit. Das ist super cool, weil du, wie gesagt, dem Gegner Movement nimmst. Und es gibt echt Teams, die fuck das richtig ab. Ich denke natürlich hier sofort an Zwerge, ne, mit ihrem Durchschnitt Movement von 5, die Linemen sogar nur 4. Das kann ich mir vorstellen, für die richtig, richtig, richtig ätzend, wenn die nach ihren Blocks nicht nachrücken können. Ja, also da kannst du schon relativ zügig stoppen.
Ja, also gut, prinzipiell alle Bash-Teams wollen ja in den Nahkampf reingehen.
Genau.
Für die ist es scheiße, für die ganzen Frenzy-Spieler, Werwölfe, im Korn-Team gibt's die, dann im Norse-Team hast du die, für die ist es auch alles kacke, weil die dürfen ja nicht nachgucken, das heißt, sie können keine zweite Blockaktion machen.
Ja, die Witch-Elfes, Dwarf-Slayers und so weiter, das ist schon, das kann sich lohnen, so ein 45.000 Gold-Modell dahinzustellen, um so ein sehr, sehr teures Modell daran zu hindern, seinen Rasen verwenden zu können.
Ja.
Finde ich sehr stark, finde ich sehr solide. Dann als nächstes haben wir 0 bis 2, den Imperial Thrower. Da können wir also 2 Stück von mitnehmen. Der kostet 75.000, ist damit ein bisschen günstiger als der aus dem Human Team. 5.000 weniger kostet er. Bewegung 6, Stärke 3, Geschick 3+, Wurfgeschick 3+, Rüstwert 9+. Jetzt hat er halt ein Wurfgeschick weniger als der Kollege aus dem Standard Human Team. Das ist halt ein bisschen schade. Aber okay, er ist halt ein Mensch, Dwarfgeschick eben 3+. Aber er bringt auch 2 Fähigkeiten und Merkmale mit, und zwar im Laufen passen und wurfsicher. Das finde ich ziemlich cool. Im Laufen passen ist, dass du dich nach deinem Pass noch weiter bewegen darfst, was du ja normalerweise nicht darfst. Also kannst 2 Felder laufen, den Pass werfen und dann die restlichen 4 noch gehen. Und das darfst du ja sonst nicht, sonst musst du am Ende deiner Bewegung immer den Pass werfen. Ich habe das noch nie probiert. In meinem Kopf ist es gerade aber witzig, weil es dir eine hohe Flexibilität mit diesem Spieler gibt. Gleichzeitig ist er wurfsicher, was heißt, er hat einen Reroll für seine Pässe. Das ist nie verkehrt. Primär hat er Zugriff auf Allgemein und Passing und sekundär auf Geschick und Stärke. Was habe ich mir für den gedacht? Sobald ein Spieler bei mir Leader bekommen kann, kriegt der Leader primär. Ist halt ein Passing-Skill und die Rerolls, da können wir auch noch gleich drauf gucken, aber ich ziehe es hier mal schnell vor, kosten 70.000 für die Imperial Nobility. Das ist sehr teuer. Deswegen ist hier der Dreh mit dem Leader nochmal ein bisschen besser, dass du hier effektiv für eine Erhöhung von 20.000 für einen primären Skill ausgewählt einen Reroll extra bekommst. Leader finde ich hier also sehr gut. Ich finde für den immer am Ball cool, na, weil extra Movement, und das ist einer meiner absoluten Lieblingsskills. Zielsicher finde ich sinnvoll auf jeden Fall. Sicherer Pass war so eine Fähigkeit, die ich nicht richtig auf dem Schirm hatte. Das bedeutet schlicht, dass wenn du deinen Pass verpatzt, der Ball nicht von deinem Feld scattert und du einen Zugverlust erleidest, sondern er behält den Ball einfach in der Hand. Einfach mal so eine Idee in Richtung, hat nur Wurfgeschick 3+. Was weiß ich, kann ja mal passieren, dass du mal die 1 würfelst. Ball entreißen finde ich bei dem allerdings auch cool, und zwar in Kombination mit Nerven aus Stahl und oder Blocken, weil der mit Rüstung 9+ auch relativ stabil ist, mit Movement 6 ist er relativ stabil, er hat eben Zugriff auf Blocken theoretisch, und mit Ball entreißen ist das gar nicht so doof, dass er einen Ball rausholt und ihn selber wirft mit Nerven aus Stahl ohne Modifikator, finde ich eine coole Kombination, funktioniert für relativ viele Thrower, aber eben auch für ihn. Hast du noch Ideen zu dem?
Schwierig. Also, ich bin ja ein großer Fan von den Throwern allgemein. Zielsicher, das ist ja accurate, ne? Meine ich im Englischen, wäre halt super. Oder wenn du halt eben eher auf die längeren Pässe gehst, ist es ja Kanonier, meine genau. Ich. Ist halt die Frage, ne? Was ist so dein Spielstil im Allgemeinen? Ich finde auch, Leader ist super, weil ich finde, es vom Lore her geht sich das gut aus, warum die Rerolls so viel kosten, weil es sind ja eben einfach nur ein paar eingekaufte Handels mit imperialen Nobles, die noch nie auf dem Feld gestanden sind, deshalb macht es vom Lore her super viel Sinn.
Ja, finde ich auch.
Ich finde, Nerven aus Stahl ist für jeden Thrower eigentlich mega phänomenal. Ich weiß nicht so. könnte mir auch vorstellen, dass man einen von den beiden wirklich hochskillen lässt, bis er sich eventuell Agility oder Passing 2 Plus kaufen kann. Wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, ja, ich meine, du willst den ja eigentlich ja nicht im Getümmel haben, also zumindest nicht am Anfang der Drive, sondern eigentlich eher erstmal geschützt haben. Und ich meine, er gibt halt eine super schöne Kombination zum Blitzer, das kommen wir jetzt gleich dazu, weil er ja Catch hat. Deshalb würde ich bei den Imperial eigentlich immer schon wirklich auf Passing gehen. Also ich würde den, glaube ich, hauptsächlich nur auf Passing Skills skillen lassen. Eben, dass die Passes einfach noch besser werden, als sie eh schon sind.
Ja, das ist natürlich die völlig offensichtliche Skillweise, ne? Ihn zu einem sehr guten Passer zu machen. Ich hatte halt irgendwie diese Idee, weil ich fand ihn für 75.000, ja, das ist ein okayer Preis und irgendwie ist er ja aber doch recht robust. Und das hatte ich gedacht, das könnte man probieren, auf jeden Fall, ihn mit Ballentreißen und Nerven aus Stahl zu kombinieren, dass er einmal einen Ball rausholt und dann den direkt aus dem Pit wirft, gerade in Kombination mit den überragenden Noble Blitzers, zu denen wir jetzt gleich kommen. Ja, Noble Blitzers, 0 bis 2 dürfen wir mitnehmen. Sie kosten stolze 105.000 Gold, was ziemlich saftig ist. Aber sie kommen mit Bewegung 7. Statt 6. Sie haben Stärke 3. Sie haben Geschick 3 plus, Wurfgeschick 4 plus. Sie haben Rüstwert 9 plus. So weit, so normal. Aber sie kommen von Anfang an mit Blocken und Fangsicher. Und das ist ja wohl mal eine geile Kombi. Also ein Spieler, der mit Blocken von vornherein kommt, mit Movement 7 und Fangsicher, das ist halt richtig stark, weil das sind halt offenkundig die Boys, denen man die Bälle zuwirft. Und das ergibt ja auch im Lore total Sinn, dass das ganze Team nur dafür da ist, den Noble Blitzern Bälle zuzuwerfen, damit die Ruhm und Ehre erringen können und Touchdowns und Punkte. Es wird aber noch ein bisschen geiler bei dem, weil der hat nämlich primär Zugriff auf Allgemein und Geschick statt Stärke. Und das ist richtig geil, finde ich. Sekundär eben Passing und Stärke. Aber hier sind echt Möglichkeiten drin, dadurch, dass das im Prinzip eine Blitzerposition ist, die aber Zugriff auf Geschick hat, kann man dem so viele geile Sachen geben. Also unter anderem Hechtsprung, finde ich richtig cool. Du fängst Bälle aus deinen Tackle Zones heraus und wenn der Ball accurate ist, plus 1 auf den Fangversuch. Hurra! Plus Fangsicher ist ein Reroll beim Fang. Wie gut ist das denn bitte? Du kannst ihm Ausweichen geben, dadurch wird er ein Blotcher. Relativ günstig kriegt er schnell. Du kannst ihm Ballgefühl geben, falls er einen Ball aufheben muss, um da einen Reroll zu holen. Vor allem, weil Ballgefühl dich immun gegen Ball entreißen macht. Und das ist ja hier eine Doppelkombination, die wirklich stark ist. Ich finde bei dem Aufspringen richtig geil. Weil Movement 7, der ist richtig schnell, mit Rüstung 9 plus ist der richtig stabil, wenn der mal zu Boden geht, bam, aufspringen und die vollen 7 Felder laufen, einen Pass kriegen, gut ist. Oder aus dem Liegen heraus einen Block machen, weil er kommt ja schon mit Blocken. Auf die 2 plus, aus dem Liegen heraus blocken oder was weiß ich, blitzen und weiterlaufen und so weiter, das ist schon richtig, richtig cool, dass du da diese 3 Felder nicht ausgeben musst. Dann machst du noch die 7 Felder, fängst den Ball mit Fangsicher oder was weiß ich, Hechtsprung und tschüss. Richtig geiler Spieler, total viel mögliche Kombinationen. Man kann ihm auch, ich habe es ja noch hingeschrieben, einfach damit es mal gesagt wurde, unerschrocken geben, weil natürlich ist auch die Möglichkeit, mit dem Damage zu machen. Ich finde, dafür ist er nicht konzipiert und dafür ist er auch zu teuer, aber möglich ist das natürlich.
Klar. Ja, also ich, meine erste Assoziation mit denen wäre halt auch eher, gib dir den Ball und lass ihn in die Endzone laufen. Zöger es nicht lange hinaus, sondern mach einfach den scheiß Touchdown und hol dir im nächsten Drive, lux dir den Ball wieder zurück und mach noch einen. Deshalb würde ich bei denen tatsächlich auf Sprinten und Sprintsicher gehen, im Geschicklichkeitstree. Einfach, weil das halt vom Lore her auch gut passen würde. Es sind ja eigentlich eher so feige Nobles, die halt da eigentlich nur weglaufen wollen. Deshalb hau die mal hoch auf Movement 9. Eigentlich ganz lustig. Ja, halt eben auch so Hechtsprung ist super, halt eben, dass du aus den Tackle Zones die Sachen holen kannst. Plus den Plus 1, also auf dann Geschicklichkeit 2 plus, den Ball zu fangen bei einem akkuraten Pass. Ist ja auch super.
Ja, solide, sehr solide.
Eben Aufspringen finde ich auch für den phänomenal, dass du einfach immer diese Gefahr hast. Ne? Du hast ihn zwar jetzt mal am Boden, aber wenn der jetzt noch Dodge mit dabei hat, auf die 3 plus dann halt raus zu dodgen und dann halt dem Ball wieder hinterher zu springen, finde ich mega.
Ja.
Also ich glaube, mit dem kannst du grundsätzlich nicht viel falsch machen.
Nee, das ist einfach eine richtig gute Position. Ja, er ist auch ziemlich teuer, 105.000 leider, aber auf die musst du halt echt gut aufpassen, weil die hauen dein Team-Value hoch und die machen dein Spiel. Und das finde ich richtig cool. Gefallen mir total gut. Dann die nächste Position sind die Bodyguards. 0 bis 4 darf man davon mitbringen. 90.000 kosten die. Ist quasi die Leibwache. Jeder Noble-Blitzer hat 2 Bodyguards dabei. Die haben Bewegung 6, Stärke 3, Geschick 3 plus, Wurfgeschick 5 plus und Rüstwert 9 plus. Auch soweit so normal. Bringen aber mit von vornherein Standfest und Wrestling. Auch das super cool. Also 4 Typen habe ich davon und die sind standfest. Wer mal gegen Treeman gespielt hat, weiß, wie kacke nervig standfest sein kann, wenn das nur einmal auf dem Feld ist. Nämlich, also bei Waldelfen beispielsweise ein Treeman, bei Halbling 2, die sind beide standfest und Räume, die du eigentlich aufblocken willst, gehen nicht auf. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben hier 4-mal standfest, dann bin ich jetzt schon genervt an der Line of Scrimmage von denen. In Kombination damit, dass die Imperial Retainer Linemen ja Abwehren haben, sind das quasi 7 Spieler in dem Roster, das mir vorschwebt für den Saisonstart, die dir Raumgewinn verwehren. Und das ist ganz schön viel.
Ja, klar.
Also das ist einfach richtig viel. In Kombination damit, dass er Wrestling hat, kann er Blocken beim Gegner aushebeln. Das ist insofern für Teams, die ein bisschen langsamer sind als du selbst, doppelt und dreifach nervig. Auch hier denke ich wieder an Zwerge, aber auch Orks, die im Durchschnitt ein bisschen langsamer sind, die mit Wrestling zu Boden gebracht werden. Und dann ist der Gegner dran, steht auf und rennt dir davon. Super, super ätzend. Macht keinen Spaß. Die haben primär Zugriff auf Allgemein und Stärke. Sie sind hier im Prinzip diese halbe Big-Guy-Position, stimmt nicht so ganz, aber das, was so die Mumien und so sind bei den Untoten, nur dass sie halt nur Stärke 3 haben. Und Stärke, gesagt, sekundär Zugriff auf Geschick, ich würde den unterstützen geben.
Ja.
Fertig. Also was anderes sehe ich da nicht. Das Team der Imperial Nobility hat einen kleinen Nachteil im Stärke Bereich. Da kommt jetzt zwar noch der Ogre, klar, der mit Stärke 5 kommt, aber es gibt eben keine Stärke 4 Spieler. Entsprechend ist Unterstützen hier total sinnvoll. Wir haben ja auch schon klar gemacht, so die Noble Blitzers machen eher nicht den Damage. Das heißt, das müssten die Retainer machen, dann ein bisschen mit Glück oder die Bodyguards. Aber mit Standfest Wrestling sind die halt defensiv sackstark, deswegen Unterstützen mit dazu, damit du einen kleinen Stärkebonus bekommst, du den Gegner dazu zwingst, hier und da mal One Dice Blocks zu werfen, dann sind die phänomenal. Dann kann das wirklich gut funktionieren. Für 90.000 finde ich das in Ordnung.
Ja, absolut. Also ich würde, das ist auch so meine erste Assoziation, ist eigentlich nur Unterstützen, weil das halt A, den anderen Bodyguards dann hilft und deinen ganzen Linemen. Weil, wie wir eben ja schon klar gemacht haben, wir wollen ja eigentlich nicht, dass unsere Noble Blitzer da mit am Start sind. Vor allem nicht an der Line of Scrimmage. Ich würde die niemals an der Line of Scrimmage aufstellen. Auch wenn sie zwar mit Blocken daherkommen, von Haus aus. Du willst nicht, dass die ja kaputt gehen. Also du willst jetzt nicht irgendwie im ersten Zug, dass all deine Männchen am Boden liegen und dann kommt da halt irgendwie so ein Moshpit aus Goblins und ein Kettensägenboy, der halt dann einfach den Hauptboy kaputt macht, der deine Touchdowns macht. Nee, willst du nicht.
Nee.
Deshalb pur durch die Bank eigentlich nur unterstützen. Vielleicht noch beim zweiten Mal blocken mit dazugeben.
Ja.
Aber ansonsten sind die doch eigentlich ziemlich fein.
Genau. Ja klar, du hast Zugriff auf Blocken. Das habe ich jetzt hier nicht extra erwähnt, weil das ist immer eine Option. Und es ist ja mittlerweile auch echt kein Geheimnis mehr. Auch nicht für neue Spieler, dass Blocken the Go-To-Skill ist. Also es ist einfach, Blocken ist einfach phänomenal gut. Wenn du das kriegen kannst, lohnt es sich immer, das Skillen. Das ist nie schlecht, das ist nie situativ abhängig, das brauchst du im Spiel quasi durchgehend. Also macht das natürlich auch auf den Bodyguards Sinn. Ist aber nicht unbedingt notwendig, weil sie eben schon Wrestling haben, denke ich mir. Und dann ist das so ein bisschen wie, jetzt kaufe ich 2-mal einen Skill, der mir in ähnlichen Situationen hilft. Von daher ist ja die Frage, ob man das unbedingt benötigt. Ich glaube nicht, Aber man kann es natürlich machen.
Ich sage ja auch nur im zweiten Anlauf dann, also für den zweiten Skill.
Ja,
kann man den mitnehmen. Kannst aber auch Raufbold mitnehmen, wenn du darauf Bock hast, dass du in deinem eigenen Zug das Zeug halt nochmal rerollen kannst. Aber
Ich meine, sie haben Zugriff auf Stärke. Du könntest ihnen auch Greifer geben.
Ja.
Was ich auch gar nicht so doof finde, weil der Gegner ja sowieso rein psychologisch schon relativ wenig Kontrolle über den Raumgewinn hat in diesem Team. Und wenn du ihn dann mit Greifer auch noch dahin stellst, wo er sich selber nicht haben will, ist das tatsächlich auch nochmal ganz cool. Wer mal gesehen hat, wie sich so ein Black Orc Cage mit Greifer den Weg einfach frei pusht, ohne den Gegner umhauen zu müssen, der weiß, warum Greifer gut ist.
Ja.
Die letzte Position 0 bis 1 ist ein klassischer Ogre für 140.000, Bewegung 5, Stärke 5, Geschick 4 plus, Wurfgeschick 5 plus, Rüstwert 10 plus, der ist blöd, Einzelgänger 4 plus, Knochenbrecher plus 1, Mitspieler werfen und robust. Das ist ein klassischer Ogre, primär Zugriff auf Stärke, sekundär allgemein und Geschick und dem würde ich ganz unkreativ Raufbold geben. Fertig. Oder auch Blocken sparen, wenn man das unbedingt will. Das ist dein Boy, der richtig Schaden macht. Den kannst du an der Line of Scrimmage stellen. Der ist stabil. Ich mag Ogre. Ich habe jetzt ein paar Mal mit denen gespielt. Die sind verhältnismäßig verlässlich. Die machen Schaden. Die machen Laune.
Ja, also der braucht ja eigentlich wirklich nur, damit er 100% zuverlässiges Blocken. Und ansonsten ist der fein. Wie gesagt, du kannst ihm erstmal nur Raufbald geben. Ich würde da persönlich erstmal sparen auf Blocken. Weil es kommt, irgendwann kommt's. Kannst mal ein gutes Spiel haben, irgendwie durch Zufall nur gegen Snootlinge zu spielen und da machst du dann ganz schnell mal deine 12 Starspielerpunkte. Du kannst Pech haben und es dauert irgendwie 6 Spiele, aber irgendwann hast du dem auch Blocken obendrauf. Klar, Profi ist für jeden Brocken immer ganz gut, aber es sind halt auch nochmal weitere 14 Punkte dann auch mal obendrauf.
Mhm.
Aber prinzipiell es ist halt ein Brocken, ne? Sie sind nicht immer 100% zuverlässig. Er ist natürlich zuverlässiger als jetzt zum Beispiel ein Troll oder eben ein Rotspawn aus dem Nörgel-Team, weil die ja saublöd sind. Er ist ja nur blöd. Das heißt, er braucht auch keinen Zivi mit dabei zu haben. Also prinzipiell, Ogre finde ich prinzipiell immer noch einer, wenn nicht sogar der beste Brocken überhaupt.
Ja. Spannendes Thema übrigens. Finde ich interessant. Können wir mal drüber sprechen, uns mal zusammensetzen und drüber nachdenken. Welches ist der beste Brocken im Spiel? Ich finde, der Ogre ist auf jeden Fall der vielseitigste. Also er bringt den großen Punch mit, ohne allzu viele Nachteile zu haben. Ne? Ihm klar, ihm fehlen so coole Sachen wie Prehensive Tail oder so vom Rattenogre. Aber dafür ist er eben auch sehr, sehr zuverlässig. Ja, du musst nur die 2 Plus werfen, eben der braucht kein Zivi. Er kann alleine agieren und auch den Knochenbrecher wie alle Big Guys und der macht richtig Damage. 10 plus Rüstung ist auch ziemlich geil.
Ja.
Also schon.
Also er ist super. Also ich meine, klar, ne? Der Rattenogre hat zwar eine weniger Rüstung, aber dafür hat er halt eben Prehensive Tail und hat Animal Savagery, meine ich. Dann gibt es halt noch den Minotaur, der ja auch eigentlich ziemlich weit oben ist. Der hat ja diese Brutalität, dass du einen deiner Mitspieler halt selber schlägst, falls du irgendwie nicht die 2 plus geworfen hast, dass du auf jeden Fall den Block machst. Das heißt, der ist halt sehr, sehr zuverlässig diesbezüglich. Also, dass es halt immer einen Block geben wird, solange du halt den Zivi hast. Aber eben, wenn du keinen Zivi brauchst, ist doch umso besser.
Ist besser. Also auf jeden Fall, gerade als Ork-Spieler weiß ich, dass es gelegentlich nervig ist, weil du im Prinzip immer ein Positional irgendwo abziehen musst. Weil du hast immer mal Situationen, in denen dann der Troll in dem Fall auf einmal irgendwo alleine steht und du weißt ganz genau, ey, ich will jetzt echt nicht riskieren, den 4 plus zu werfen und dann ist der saublöd und steht da rum und macht alle Tackle Zones auf. Also stelle ich da ein Zivi hin.
Mhm.
Und das heißt halt, dass der eigentlich immer irgendjemanden in der Nähe braucht und das braucht der Ogre in der Regel nicht und das macht ihn einfach deutlich, deutlich zuverlässiger.
Ja. Wo wir gerade bei den Brocken sind, ich möchte ihn noch ganz kurz reingrätschen zu der letzten Episode, weil da haben wir uns darüber unterhalten, wenn es nicht cool wäre, wenn man Passing-Skills auf einem Brocken für Throw-Teammate benutzen kann, kann man natürlich nicht. Also ich wurde darauf auch nochmal aufmerksam gemacht, habe mich aber auch direkt nach der Episode damit auseinandergesetzt und es ist natürlich nicht möglich, dass du zum Beispiel Akkurat oder Kanonier für einen Throw-Teammate benutzen kannst, weil ansonsten wäre es ja irgendwann broken.
Ja, sehr. Sehr broken. Offiziell sind Imperial Nobility Tier 2, mhm. Haben Zugriff auf einen Sanitäter, selbstverständlich. Sie sind ja Teil der Fraktion der Lebenden, also können sie einen Sanitäter haben. Und wie gesagt, Rerolls kosten 70.000, was Lore- und Fluff-mäßig absolut Sinn ergibt. Sie sind alte Weltklassiker. Das bedeutet, sie haben auch Zugriff auf eine ganze Armada von Starspielern, unter anderem eben Deeproot, Greg and Crumbleberry, Griff, just saying, Grim Ironjaw, den Slayer, Helmut Wolf, Carla von Kill, Mighty Suck, Morgan Talk, Rumble, Sheepskin und Grom Brindal, den weißen Zwerg. Mm. Plus noch Starspieler, die in mannigfaltigen Spike-Issues vielleicht erschienen sind, aber das sind die mal aus dem Grundregelbuch, auf die sie Zugriff haben. Also da für jede Situation das passende Werkzeug dabei, teilweise sehr teure Werkzeuge, aber für jeden was dabei. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie die sich anfühlen. Mein Starting-Roster würde ganz, ganz simpel aussehen, ehrlich gesagt. Mhm. Und zwar der Gestalt, dass ich eigentlich alles mitnehme, außer den Ogre am Anfang. Also ich würde 4 Bodyguards, 2 Noble Blitzer, 2 Imperial Thrower und 3 Imperial Retainer Linemen. Das sind 11 Spieler. Dann passen noch 2 Rerolls rein. Du hast 5.000 übrig. Die sind halt für die Kaffeekasse. Mhm. So. Das ist aber ein Startroster, da hast du echt viele Fähigkeiten in deinem Starting-Roster und dann kannst du ja irgendwann, wenn du das Geld übrig hast, falls du nicht allzu viele von deinen Retainer-Linemen ersetzen musst, zwischendrin den Ogre nachkaufen für mehr Punch. Aber das wäre mein Starting-Roster.
Ja, das sehe ich genauso.
Ich muss der Nario niesen. Oder ja. Gähnen, bin ich ganz sicher.
Es war so ganz kurz davor, aber ich wusste, ich bin jetzt gleich wieder dran. Ich würde genau das gleiche Roster mitnehmen, den Ogre lieber im Nachhinein mitzunehmen, aber dafür beide Noble Blitzer dabei zu haben, beide Thrower dabei zu haben. Deine Linemen, die sind ja eh wurscht, die kannst du dann kaufen, wenn immer du willst, aber auch mit den Bodyguards, dass du alle 4 dabei hast, ist einfach super. 2 Rerolls, dann haust du direkt mal irgendwie einen Leader drauf auf einen von deinen Thrower nach dem ersten, zweiten Spiel, weil ja, schmeißt den Ball einfach hin und her. Den einen Punkt, den kriegst du ganz schnell mal. Also theoretisch kannst du es ja eh machen, ne? Wenn du in der zweiten Halbzeit den Ball bekommst, stellst einen Noble Blitzer unten hin und den einen Thrower, der soll den Ball aufheben, schmeißt den Ball rüber, der Noble Blitzer läuft rüber, gibt ihm den Ball wieder per Handover und dann sammelst du einfach ganz schnell mal so deine 4, 5, 6 SPP-Punkte für den Leader sofort und kannst du prinzipiell direkt nach dem ersten Spiel das Ding schon haben.
Ja. Ich denke auch, wenn du davon ausgehst, dass die, ich nehme mal an, so roundabout 2 Touchdowns machen im Durchschnitt, da hast du spätestens nach dem zweiten Spiel regnet es die ersten Skills. Und da dürfte ein Leader auf jeden Fall mit bei sein.
Ja.
Genau, also das dazu, das zu den Imperial Nobility. Ich bin sehr gespannt, sobald mein Team mal fertig ist. Es wird noch in den Sternen, wann das sein wird. Aber dieses Gefühl kennen ja, glaube ich, alle Hobbyisten, die ein miniaturenbasiertes Tabletop-Spiel spielen, dass man immer viel mehr hat, als man eigentlich bemalen kann.
Ja, das stimmt. Aber vielen Dank, Jan, dass du dich mit den Nobilities auseinandergesetzt hast. Das war mal wieder schön von dir zu hören. Ich finde es auch einfach grundsätzlich ein sehr cooles Team. Also ich habe da auch Bock drauf. Ich habe es mir ja nicht ohne Grund gekauft. Also vielleicht treten mal die 2 edlen Gestalten dann irgendwann mal so, sagen wir mal, roundabout in 3 Jahren gegeneinander an.
Meinst du, wenn wir 2 Nobility-Teams gegeneinander... Oh, das wird aber richtig frustrierend, wenn beide Teams keinen Raumgewinn erzeugen können, so richtig. Also klassische Voraussetzung für so ein 0-0-Spiel.
Ja, wer weiß. Oder vielleicht kommen dann einfach nur noch die knallharten... Pässe, die halt irgendwie über 12 Felder sind.
Ja, da geht halt genau die Longbomb. Irgendwo, wenn einmal ein Loch ist, dann wird alles da durch. Alle Nobelblitzer ist durch das Loch. Hauptsache viele Spieler in der Endzone und dann das lange Ding.
Ja, wer weiß.
Hail Mary! Ah, Flatsch. Ja, schön, mein lieber Mario. Gibt es noch was?
Gibt es noch was? Nein, von meiner Seite aus gibt es nichts. Ah, doch. Ich habe eine Frage an unsere Community da draußen. Und zwar, ich suche schon länger nach einer Website, wo man Trikots bedrucken lassen kann, weil ich möchte ein offizielles Hauwächtersleder Jersey haben und mir bedrucken lassen in unseren Farben und mit Logo etc. pp. Bin aber irgendwie sehr unglücklich über das, was ich gefunden habe. Ich habe ja jetzt schon mehrmals irgendwelche Leute gesehen, die halt dann wirkliche richtige Blood Bowl Jerseys mit am Start hatten. Und ich frage euch da draußen, wo habt ihr das machen lassen? Geht das überhaupt nur für einzelne Jerseys oder muss man da eine Sammelbestellung dann aufmachen und irgendwie gleich mehrere, keine Ahnung, 20 Stück kaufen? Und hättet ihr da prinzipiell Bock drauf, ein Hauwächtersleder-Jersey zu besitzen?
Das ist
gebt
ja cool.
Uns doch mal Bescheid, ob ihr das auch wolltet. Wenn ja, vielleicht grübeln Jan und ich mal da drüber hinach.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich finde die Idee richtig witzig. Ich liebe ja sowas. Wir besitzen ja schon Hoodies, aber so ein Trikot wäre eigentlich gar nicht schlecht, auch für Turniere.
Ja.
Total schön. Schöne Idee. Mein lieber Mario, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als hier zum Ende unserer Folge damit zu schließen, dich darüber zu informieren. Die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst.
Die Frage ist, wie viel von dir aufsteht.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao, Kakao.